Deutschlandfunk, Andruck.
Als Russland seinen Krieg gegen die Ukraine vor einem Jahr ausgeweitet hat, war nicht nur Moskau überrascht davon, wie gut und einig die Gegenwehr der ukrainischen Armee und Bevölkerung funktionierte. Schließlich ist das Land dem großen Nachbarn militärisch haushoch unterlegen. Nicht nur in diesem Punkt entlarvt Gwendolyn Sasse in ihrem Buch über den Krieg gegen die Ukraine einige blinde Stellen oder falsche Bilder des Westens in Bezug auf die Ukraine. Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und sie bezieht in ihre Ausführungen auch soziologische Forschungen mit ein, wodurch es ihr gelingt, auch ein Jahr nach Beginn der dritten Kriegsphase noch so einiges gerade zu rücken. Ich konnte vor der Sendung mit Gwendolyn Sasse sprechen und habe sie zunächst gefragt, was ihrer Ansicht nach der größte Irrtum über die Ukraine ist, dem wir Westeuropäer aufgesessen sind.
Ein Irrtum, wenn man das so nennen kann, ist zunächst einmal, dass wir die Ukraine aus westlicher Perspektive viel zu wenig gesehen haben. Dass also diese Vorstellung von einem post-sowjetischen oder auch osteuropäischen Raum keinen Platz gelassen hat, häufig in der sogar in der wissenschaftlichen, aber auch in der öffentlichen Diskussion für einzelne Länder wie die Ukraine. Und wenn wir dann genau auf die Ukraine schauen, ist auf jeden Fall übersehen worden, manchmal vielleicht auch bewusst übersehen worden, dass ethnische und sprachliche Unterschiede und Diversität, die es in der Ukraine gibt, nicht in Frage stellen, dass die Bevölkerung hinter dem ukrainischen Staat und einem Verständnis von ukrainischer Staatsbürgerschaft steht. Und von außen betrachtet, das hat auch viel meiner Ansicht nach mit einem kolonialen Blick zu tun, sehen wir in Osteuropa insbesondere häufig ethnische Kriterien, sprachliche Kriterien, Unterschiede und denken sofort, sie seien konfliktbehaftet und sitzen dann also einer falschen Annahme auf, dass daraus dann sich eine pro-russische Haltung ableiten ließe. Und so ist auch der Mediendiskurs viele lange Jahre hier geführt worden, dass im Südosten der Ukraine pro-russische Parteien oder Präsidentschaftskandidaten antreten. Und sie haben alle unterschiedliche Interessen verfolgt, aber pro-russisch ist kein Begriff, der sie gut zusammenfasst.
Ja, Sie schreiben ja, es gibt eine stabile ukrainische Identität und die Gesellschaft sei nicht so gespalten, wie wir sie im Westen oft gedacht oder thematisiert haben. Und dieses Stichwort pro-russisch, was Sie gerade schon erläutert haben, das benutzen ja manchmal aber auch ukrainische Politiker. Wie könnte man hier genauer sein, wenn man Unterscheidungen treffen will?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass der Begriff pro-russisch durchaus auch von politischen Akteuren in der Ukraine mitunter benutzt wurde, insbesondere zu Wahlzeiten. Aber es ist einfach wichtig zu sehen, wer sind diese Akteure, auch die Parteien im Südosten der Ukraine. Die meisten von ihnen sind jetzt verboten. Viele hatten auch unter ihren führenden Politikern direkte Verbindungen, vor allem wirtschaftlicher, aber auch politischer Art nach Russland. Aber sie haben nicht im politischen Diskurs der Ukraine auf eine Abtrennung vom ukrainischen Staat oder auf eine Integration mit Russland hingewirkt. Und viel wichtiger war eigentlich auch ihr Spiel mit den sozialen Sorgen der Bevölkerung im Süden und Osten der Ukraine. Solche Dinge haben eine große Rolle gespielt bei dem etwas, sagen wir mal, abwartenderen Blick auf die Integration mit der EU insbesondere. Also das war keine Ablehnung der EU und der Reformen, für die dieser Prozess steht, aber das waren häufig eigene soziale Sorgen. Und für die politischen Eliten, die Oligarchen, die diese Parteien bestimmt haben, ging es vor allem um wirtschaftliche Interessen. Und wenn man sich die Oligarchen ansieht, hatten sie schon längst sich in verschiedene Richtungen aufgestellt. Das heißt, diese Rhetorik, die zu Wahlzeiten auch bemüht wurde, deckte sich überhaupt nicht mit ihren Interessen.
Sie thematisieren ja den Drang nach Veränderungen, die immer wiederkehrenden Massenproteste und heben die als prägende Elemente der ukrainischen Gesellschaft hervor. Inwieweit zeigen denn diese Elemente auch in diesem Krieg bzw. in der Gegenwehr Wirkung?
Ich halte die Tatsache, dass die Ukraine schon mehrfach Zyklen von Massenprotesten erlebt hat, für sehr entscheidend. Denn wir müssen uns da vor Augen halten, dass Massenproteste generell, also wo Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen gegen die Regierung, das sind seltene Phänomene. Und wenn die mehrmals passieren, dann macht das was mit der Gesellschaft. Das sagt erstmal schon mal was aus, dass die Gesellschaft überhaupt dazu in der Lage ist, mehrfach. Und dann verändern sich dadurch auch Erwartungen natürlich, Hoffnungen, Erwartungen an die Regierung, aber auch Netzwerke, die geknüpft werden, sowohl unter Aktivisten und Aktivistinnen, aber eben auch unter ganz normalen Menschen, die daran teilgenommen haben. Und im Rückblick weitet sich dann nochmal die Bedeutung davon, weil es auch die kollektive Erinnerung an diese Momente gab, die dann auch nochmal mobilisierend wirkt. In unserer Wahrnehmung ist das manchmal nicht so verankert, aber das war jedes Mal in der Orangenen Revolution oder auch im Euromaidan 2013/14 als etwas Inklusives definiert. Und der damalige Präsident Janukowitsch war genauso unbeliebt im Südosten der Ukraine wie im Westen oder wie in Kiew. Das heißt, auf dieser Grundlage ist diese Mobilisierung erfolgt und sie hinterlässt Spuren, aber sie verfestigt sowohl Netzwerke als auch die Erwartung oder die Möglichkeit, wenn etwas Neues passiert, lässt sich diese Gesellschaft schnell mobilisieren. Und was wir jetzt gesehen haben, dass im Krieg mobilisiert sie sich als militärischer, aber auch als ziviler Widerstand, dass also jeder Einzelne am Krieg in der Hinsicht beteiligt ist, dass sie versuchen, etwas zu erhalten, entweder Geld bereitzustellen für die Front oder am Wiederaufbau sich zu beteiligen. Also eine hochgradig mobilisierte Gesellschaft für den Staat der Ukraine. Und das ist durch diese Massenproteste, mehrfachen Massenproteste, entscheidend mitgeprägt worden.
Das ist ja sicherlich auch der Grund, warum Sie oft die Sozialwissenschaften anführen, beziehungsweise deren Erkenntnisse, die ja zuvor, zumindest in westlicher Perspektive in Bezug auf die Ukraine, etwas unterbelichtet waren. Wie kam das, dass das hier nicht so eine große Rolle gespielt hatte beim Blick auf die Ukraine?
Zum einen gibt es generell wenig sozialwissenschaftliche Forschung im Westen zur Ukraine. Sie gibt es. Sie ist zum Teil auch innerhalb der Wissenschaft durch strukturelle Gründe zu wenig gesehen oder auch wertgeschätzt worden. Vieles galt als ein Nischenthema. Und wenn man dann nochmal denkt, auch im breiteren gesellschaftlichen Diskurs war wenig Platz für dann noch den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einem Land, was ohnehin schon wenig präsent ist. Das hat sich jetzt zum Teil geändert. Aber natürlich spät, und es ist tragisch, dass auch die bestehende Forschung sowohl im Westen als natürlich auch in der Ukraine, wo es dazu noch viel mehr gibt, erst jetzt sich Raum verschaffen kann. Da wäre es wünschenswert gewesen, dass in einer noch aktiveren und auch besser bestückten Osteuropa-Forschung auch diese Stimmen präsenter hätten sein können.
Der Westen, insbesondere Deutschland, hat ja sehr zögerlich auch in dieser Phase des Krieges reagiert. Dann hat man Putin, so schreiben Sie ja auch so, immer wieder signalisiert, dass er weiter einen Handlungsspielraum hat. Was muss die internationale Gemeinschaft tun, um diesen Eindruck eindeutig zu beenden, also ein eindeutiges Stoppsignal zu senden? Und damit verbunden die Frage, haben Sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz solche Signale wahrnehmen können?
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ging es vor allem darum, was auf der öffentlichen großen Bühne passierte, zu signalisieren, dass der Westen geeint dasteht, dass es einen Konsens gibt, einen transatlantischen Konsens und auch einen Konsens in Europa. Darüber hinaus hat man sich bemüht zu signalisieren, man braucht auch über den Westen hinaus weitere Verbündete gegen, jetzt nicht nur gegen Russland per se, aber auch gegen das Prinzip, was Russland eben in Frage stellt, nämlich das Völkerrecht, eine internationale Ordnung, die auf dem Völkerrecht basiert und auf dem Prinzip der territorialen Integrität. Und man bemüht sich und hat sich da bemüht, aber man hat auch gleich die Probleme und die Schwierigkeiten gesehen, einen größeren Konsens zu schaffen. Und dann hat man gesehen, auch bei Vertretern aus Afrika, aus Lateinamerika und Asien, dass dann doch Prioritäten woanders liegen. Aber das Signal ging davon aus. Und im Rückblick gab es auch, zumindest in Ansätzen, kritische Selbstreflexion. Hat man in der Vergangenheit eben durch eine widersprüchliche Politik Spielräume gelassen und die hat Russland ausgetestet und das geht halt nicht.
Das heißt, hat die internationale Gemeinschaft aus diesem Krieg etwas gelernt über den Umgang mit autoritären Systemen?
Ja, wir sind, glaube ich, in diesem Lernprozess. Und zum einen kam ja zumindest danach, man kann sagen, es war zu spät, aber nach dem 24. Februar 2022 ist ja dann auch in Deutschland, aber auch anderswo im Westen, ist ja schnell reagiert worden. Und die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Scholz, auch im historischen Kontext in Deutschland gesehen, hat das ja dann Prozesse mit in Gang gesetzt, die eigentlich ein schnelles Umlernen sind, ein Umlernen in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und häufig war die Gesellschaft, auch gerade was die militärische Unterstützung für die Ukraine angeht, ja vor der Bundesregierung. Das heißt, es sind auf jeden Fall Lernprozesse im Gange. Allerdings kommt es für die Ukraine und das Kriegsgeschehen häufig dann doch zu spät. Und in welcher Konsequenz wirklich umgedacht wird und ob es auch gelingt, ob es westlichen Gesellschaften und ihrer Politik gelingt, die Unterstützung für die Ukraine militärisch und finanziell auch über einen längeren Zeitraum, der sich ja abzeichnet, zu erhalten, das ist nicht klar. Also in München hat man klar versucht, das Signal zu senden. Aber ich habe es dann auch so gelesen, wenn man sich so bemüht, die Einheit zu demonstrieren, steckt dahinter trotzdem auch die Sorge darüber, dass das natürlich auch fragil sein kann.
Gwendolyn Sasse war das, Autorin des Bandes »Der Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Ereignisse, Folgen«. Im Verlag CH Beck in der Wissen-Reihe erschienen, 130 Seiten, 12 Euro.